Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Carsten Hug, schön, dass Sie dabei sind. Heute vor 50 Jahren starb bei einem Verkehrsunfall der 35-jährige Dichter Rolf-Dieter Brinkmann. Ob er im Rentenalter wohl auch so unermüdlich kreativ geblieben wäre wie die zwei älteren Herren, um die es heute geht? Wir wissen es nicht. Martin Mosebach hat einen neuen Roman veröffentlicht und Michael Krüger einen Band mit Gedichten des israelischen Lyrikers David Rokeach herausgegeben. Martin Mosebachs Roman wird einmal mehr vom Feuilleton hochgelobt. Die Richtige ist der Titel des Künstler- und Liebesromans. Martin Mosebach, 1951 in Frankfurt am Main geboren, studierte Rechtswissenschaften und begann gegen Ende seines Referendariats mit der Schriftstellerei. Von Golo Mann entdeckt, erhielt er 1980 den Literaturpreis der Jürgen-Ponto-Stiftung. Auftakt für zahlreiche weitere Auszeichnungen, darunter der Georg-Büchner-Preis im Jahr 2007. In Die Richtige geht es um Bilder, in der Malerei und in der Liebe. Mehr weiß mein Kollege Jan Drees.
Bereits 1998 beobachtete eine Liebeskomödie mit Christoph Waltz das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit. Mit Aufkommen der Tinder-Dating-App im Jahr 2012 änderte sich das Anbahnungsverhalten vor allem der Großstädter radikal. Martin Mosebach, bürgerlichster Schriftsteller gesitteter Konvention, stellt dieser Tage einen Kuppler-Roman in alter Manier vor, eine konservative Gegenerzählung, in der kein Match angestrebt, sondern titelgebend die Richtige vermittelt wird. Astrid Torblen heißt jene äußerst attraktive Halbschwedin. Sie wird dem gigantomanisch veranlagten Maler Louis Kreutz vorgestellt. Nomen est omen. Während Louis das Kreuz des Genialischen trägt, deutet der Name Astrid die Unerreichbarkeit einer göttlich Schönen an. Der altmeisterlich arbeitende Künstler wähnt sich taub gegenüber Sirenengesang, auch eine Astrid wird seine Seelenruhe unangetastet lassen. Louis Kreutz hat die Kunst übers Liebesglück gestellt, ist seit nunmehr 12 Jahren geschieden und er hat sich im Dasein eines Hagestolzes würdevoll eingerichtet und begehrt so allein die avancierte Abbildung weiblicher Modelle, die für seine großformatigen Ölgemälde posieren.
Für ihn war die Frau das eigentliche Sujet der Ölmalerei. Das hatte er zu seiner Überzeugung gemacht. Die malerische Erfassung des weiblichen Körpers sei das Einzige, was die Anstrengung lohne.
Der Minnesang kennt die Umwerbung höher stehender und verheirateter Frauen. Berühmt geworden sind die Verse Walters von der Vogelweide und das mittelalterliche Falkenlied des Kürenbergers. Im Minnesang sind Vögel Sinnbild für die Liebe, ihr Trillern verwandt mit der lieblichen Ausdrucksweise des galant Werbenden. Martin Mosebach hat für seinen Roman diese Allegorie übernommen, wenngleich zu Beginn zwei Tauben im Atelier des Künstlers Louis Kreutz umeinander balzen, die eine vor, die andere hinter der Butzenscheibe flatternd. Im ähnlichen Arrangement wird sich der Maler alsbald wiederfinden, nachdem Astrid Torblen, die Schwedin, ihren ersten Auftritt erhalten hat. Jedoch wird sie keineswegs seine, sondern die Gattin des spröden industriellen Dietrich, eines Freundes, der als mittelständischer Unternehmer erklecklichen Wohlstand erarbeitet hat und die 35-jährige Frau ehelicht, kaum, dass sie ihm vorgestellt worden ist.
Die Hochzeit von Astrid und Dietrich wurde denkbar unauffällig inszeniert. Beiden stand nicht der Sinn nach einem großen Fest.
Doch wie sich der gezähmte, mit Gold behängte Falke im Lied des Kürenbergers alsbald in die Lüfte erhebt, auf Nimmerwiedersehen entfliegt, so scheint auch Astrid Torblen unbändig. Kaum in den Stand der Ehe eingetreten, sucht sie die Nähe von Louis Kreutz, der sich inzwischen selbst von ihr eingefangen als Porträtist anbietet, also die älteste Wolte bildender Künstler schlägt. Mosebach entspinnt eine bukolische Dreiecksgeschichte mit Anlehnung an Romane wie Goethes Wahlverwandtschaften und Flauberts Madame Bovary, mit Parallelen zu Gottfrieds Tristan und Hölderlins Gedicht Hälfte des Lebens. Selbst eine fern an die flatterhafte Else Lasker Schüler erinnernde Streunerin schleicht durch diese höchst komplizierte Liebesgeschichte. Sie ist Sinnbild des drohenden Verfalls, ein Gegenentwurf zum bürgerlichen Leben der Astrids und Dietrichs, die Jagdausflüge und Reisen nach Venedig unternehmen.
Inzwischen hatte sie alles, was sie an Besitztümern angesammelt hatte, aufgegeben. von ihren Kleidern, mit denen sie sich dramatisch kostümiert hatte, und von ihrem Stil waren nur die Ganymedlocken geblieben. Das immerhin war gelungen und musste bis zuletzt gelingen. Und wie sie das erreichte, das gehörte zu der Alltagswachheit, die in einem Bewusstseinswinkel überdauerte.
Die zerzauste Streunerin und der zwielichtige Jugendfreund Ed Weiss haben ihre regelmäßigen An- und Abgänge im nur äußerlich geordneten Leben des Meistermalers, der mit Astrid dem Abgrund entgegenschlittert. Sie stehen für jene Klippen, an die sich Louis Kreutz clandestin seit jeher begibt, als zöge er aus diesem Flirt künstlerisches Kapital. Martin Mosebach porträtiert auf gekonnte, ja faszinierende Weise einen Thomas-Mann-Charakter, der innerlich zerrissen ist zwischen Apoll und Dionysos. Der antikisierte Stil, die manierierte Sprache, das gediegene Setting stehen im absichtlichen Widerstreit mit den dunklen, ungehobelten Verhaltensweisen dieses Narzissten. Den Schaden hat die unglückselige Astrid Torblen, die ihren Seitensprung bitter bereuen wird. Den Schaden hat die geschundene, irgendwann in Lebensgefahr schwebende Streunerin. Den Schaden hat der jäh abstürzende Jugendfreund Ed Weiss. Nur Louis Kreutz lässt sich am Ende als Humanist feiern. Welch schauderhafter Typ! Je länger man in den Abgrund dieses boshaft schillernden Künstlerromans hinabblickt, umso tiefer schaut er in einen selbst hinein.
Jan Drees über Martin Mosebach, Die Richtige, erschienen bei DTV, 350 Seiten, 26 Euro. Und wenn Sie den Autor selbst hören wollen, heute Abend um 20.30 Uhr in der Lesezeit, liest Martin Mosebach aus Die Richtige und unterhält sich mit meinem Kollegen Jan Drees über seinen Roman. Er ist einer der unbekannten israelischen Dichter und zugleich derjenige, der als erster ins Deutsche übersetzt wurde, David Rokeach. Geboren während des Ersten Weltkriegs in Lemberg, dem heutigen Lviv. Michael Krüger, der ihn übersetzt und auch verlegt hat, hat nun einen Band mit Gedichten Rokeachs herausgegeben, Ich wandle Einsamkeit um in Worte. Im Nachwort und jetzt im Büchermarkt stellt er uns den Dichter vor. Willkommen, Herr Krüger.
Ja, hallo, Shalom.
Sie haben jetzt diesen Band mit den Gedichten von David Rokeach neu herausgegeben. Sie haben eine Auswahl getroffen aus einem erstaunlich umfangreichen Œuvre des Dichters, das ins Deutsche übersetzt wurde. Er ist mit 7 Bänden der am meist übersetzte hebräische Lyriker ins Deutsche, aber eben doch eher vergessen mittlerweile. Was hat Sie bewogen, jetzt diese Bände noch mal zu sichten und Rokeach noch einmal in ein Buch zu bringen?
Ja, ich glaube, in der Zwischenzeit haben wir uns vertraut gemacht mit der in Israel geschriebenen Literatur. Vor allen Dingen natürlich mit der Prosa. Poesie dagegen nicht. Und für mich war immer interessant, dass David Rokeach, den ich ganz gut kannte, der erste Schriftsteller, Dichter aus Israel war, der hier übersetzt wurde, nämlich schon 62. Das war zu einer Zeit, als die ersten Bücher von Ephraim Kishon, diesem Satiriker, hier bekannt wurden. Wir aber sonst von dieser Literatur nichts wussten. Wir hatten keine Vorstellung davon, was diese Schriftsteller dort machten, über was sie schrieben und so weiter. Und der Fall von unserem Freund Rokeach hier war ebenso interessant. Er ist 1916 in Lemberg geboren, damals noch Österreich-Ungarn. Das war ja also während des Ersten Weltkriegs damals. Und jedenfalls ist in ihm sehr früh der Wunsch entstanden, das Land zu verlassen und auszuwandern. Und so ist er als junger Mann, als 18-Jähriger, in Israel angekommen. Ein Mann aus Lemberg, wo wir alle wissen, in dieser Gegend, wie Celan mal gesagt hat, ja, wo die Poesie sozusagen wächst, wie ein ganz organisches Geschehen, wo jetzt, um von unserer Zeit zu reden, eben Schriftsteller wie Zbigniew Herbert und Adam Zagajewski und viele, viele andere zur Welt gekommen sind und wo heute noch eben sehr viele auch ukrainische Autoren leben. Also irgendwie ist diese Kulturmischung war gut für Schriftsteller. Kurzum, er kommt nach Israel, fängt an, da im Straßenbau zu arbeiten, wie viele andere auch. Dann im Plantagenbau, also Apfelsinenpicking und so weiter. Wurde dann Elektroingenieur und als solcher kam er dann eben einmal im Jahr nach Deutschland oder sagen wir nach Westeuropa und hat immer in der ganzen Zeit immer geschrieben und war ein genialer Netzwerker. Sodass die Spuren, die ersten Spuren, das kann man in dem Briefwechsel Frisch-Bachmann nachlesen, finden sich schon Ende der 50er Jahre, wo der Frisch an Frau Bachmann schreibt, gestern war der David hier, er lässt sich herzlich grüßen. Also es war schon vertraut. Mit. Und auf diese Weise lernte er eben den Erich Fried kennen, der damals schon bis zu seinem Tode ja in London lebte. Dort mit Fried, mit Michael Hamburger, dem in Berlin geborenen, später englischen Dichter und Hölderlin-Übersetzer, Kontakt hatte. Und dann aber auch zunehmend eben mit der deutschen Szene. Und der Erste, der dann mehr gemacht hat als nur Zeitungsabdrucke, war der Dichter Hans Magnus Enzensberger, dem wir so viel verdanken an eben an Internationalität. Er hatte kurz vorher sein Museum der modernen Poesie veröffentlicht und nun plötzlich in einer Reihe, die er damals herausgab, Gedichte in zwei Sprachen. Und in dieser Reihe war plötzlich ein Band David Rouquer. Und so begann also ein Fragen, was ist dieser komische Dichter? Sehr hermetische Gedichte, die aber gleichzeitig eben unerhört aufgeladen waren mit dem Anblick dieser neuen Welt, mit dem Anblick Jerusalems von den hellen Steinen, der sehr genau die Pflanzen beschrieben hat, die Bäume und Sträucher. Also es war so eine merkwürdige Dichtung, wie sie damals bei uns sehr selten geschrieben wurde. Das heißt, sie faszinierte sofort. Und in der Zeit dann, das war dann schon Ende der 70er Jahre, habe ich ihn kennengelernt und hat dann oft bei mir gewohnt. Ein kleiner Mann mit einer großen Haartolle, großer Stirn, große Tolle. Der kam mit einem Beutel voller kleiner Geschenke, die er überall hinterließ. Und das Erste, was er machte, kaum guten Tag gesagt, er packte seine Gedichte aus in hebräischer Sprache und fing an, sie einem vorzulesen und dann Übersetzungen zu machen, wo man mitschrieb. Man hatte sich das angeguckt, das korrigiert, konnte sehr gut Deutsch. Und so entstanden diese Gedichte. Und das hat natürlich auch einen gewissen Neid hervorgerufen.
Werner Kraft, der deutsche in Israel lebende Literaturwissenschaftler und auch Dichter, hat ja Rokeach mal als Handelsvertreter seiner eigenen Werke bezeichnet.
Ja, auch Celan. Also es war nicht so, dass er da ganz ungeschoren davon gekommen ist. Dass ein Dichter herumgeht und seine Gedichte rauszieht und sagt, du musst das verbessern. Und das war unüblich, sagen wir es mal so.
Aber was für ein Typ, Sie haben ja eben gesagt, Sie haben ihn kennengelernt, er hat bei Ihnen gewohnt, was für ein Typ war Rokeach?
Ja, er war eine Mischung aus großer, sag ich mal, Trockenheit, ja, so down to earth. Also ein Mensch, der reinkam, sagte, wie geht's? Und er sich hinsetzte und sagte, so, wir wollen jetzt mal arbeiten an unseren neuen Gedichten. Also er machte nicht viele Worte. Er war ein ewig Verliebter. Hatte also auch unendliche Liebschaften in Deutschland, die er dann immer per Brief und Anrufen sozusagen bei Laune hielt, was viele Leute auch ein bisschen verwirrt hat, weil er zum Schluss wusste man gar nicht genau, will der nach Deutschland kommen, will er hier leben, ist das eine warum kommt diese Nähe zu Deutschland? Und das hat mich natürlich auch viele Jahre beschäftigt. Aber bei David Rocquerch hatte ich immer den Eindruck, er wollte es sozusagen den deutschen Lesern oder Deutschland zeigen, dass was sie angestellt haben und dass da in dieser Gegend und mit ihm und in Lemberg und in der ganzen Umgebung eben eine große Poesie entstanden ist. Das war auch der Grund.
In welche Richtung hat er denn eigentlich geschrieben oder gedacht? Weil das klingt jetzt so, als ob der Fokus für ihn eher Europa oder Deutschland war, als das Land, in dem er lebte, nämlich Israel. Also wohin richtete er seine Dichtung?
Ja, das ist eine gute Frage. Der Inhalt der Gedichte von David Rocquerch, wenn man es zusammenfasst, hat zwei Schwerpunkte. Das eine ist Jerusalem. Er kam aus einer orthodoxen Familie und da war Jerusalem eben das Ziel des Denkens, das Ziel der spirituellen Erfahrung und so weiter. Und das andere war die Liebe, das Liebesgedicht. Und auch dieses Jerusalem mit der ganzen Umgebung, ja, wenn man sich das vorstellt, da auf dem Berg, dieses wunderbare Jerusalem. Und wenn man ganz oben steht und noch etwas höher hinauf geht, ahnt man hinten das Meer. Das waren natürlich alles Dinge, die ihn tief faszinierten. Durch die Wüste wandern. Damals konnte man das noch. Es gab sehr wenig Fahrgelegenheiten, hat mir das oft erzählt, wie er losgewandert ist in den Hebron und so weiter, und tagelang. Und wie dieses ganz andere Klima, die anderen Pflanzen, die anderen Blicke, die anderen geologischen Dinge, das hat ihn tief fasziniert. Und als Substanz all dieser neuen Erfahrung war eben das befreite Jerusalem. Ja, das war das Mythische. Und das kam in seiner Erinnerung dann zusammen mit der unmittelbaren Anschauung. Und da er aber ein ewig verliebter Mensch war, hat sich das überlagert. Also sozusagen die Liebe zu dieser Stadt ist eben auch eingegangen in all seine persönlichen Geschichten, sodass, wie bei manchen der Gedichte von Celan, diese beiden Dinge sich verschränken.
Wie ist denn sein Stellenwert in der hebräischen Dichtung? Also wenn man ihn jetzt vergleicht mit beispielsweise Amichai, mit Nathan Sacht, die ja auch durchaus einen Einfluss gehabt haben auf die folgenden hebräischen Dichter, auf die jüngere Generation, kann man das von Rocquerch auch sagen?
Nein.
Er ist nicht.
Nein. Leider war sein ganzes Streben darauf abgerichtet, in Europa bekannt zu werden. Das heißt, er war viel mehr an der Internationalität interessiert, während die anderen, Nathan Zach, Dan Pagis, Carmi und wie sie alle hießen, Tuvia Rübener, wollten in Israel. Also das war die neue Heimat und das war das Ziel des Zionismus. Wir müssen jetzt hier, an diesem Ort, den müssen wir sozusagen literarisch einnehmen und besetzen, in Anführungsstrichen.
Und Sie haben jetzt mehr als 100 Jahre nach seiner Geburt noch einmal diese Auswahl zusammengestellt. Was war Ihr Motiv? Warum sollen wir Rocquerch heute lesen?
Ja, das ist natürlich die Hauptfrage gewesen, die ich mir auch gestellt habe. Einer der Ersten, der praktisch die Fenster geöffnet hat, die Türen, der den Geruch der Wüste reingelassen hat, war David Rocquerch. Und da er nicht mehr lieferbar war, nichts von ihm, habe ich dem jüdischen Verlag das vorgeschlagen. Und die waren sofort sehr angenehm überrascht. Und so, dass der Band jetzt da liegt, ich wandle Einsamkeit um in Worte.
Erschienen im jüdischen Verlag, herausgegeben und mit Nachwort von Michael Krüger, 151 Seiten, 24 €. Das war der Büchermarkt. Am Mikrofon verabschiedet sich Carsten Huck.